Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Bin gespannt, wie sich der Podcast heute entwickelt. Du hast ja letzte Woche eine Solo-Folge gemacht, Fabian. Aber bevor wir reinstarten, schieß erstmal los. Wie sieht's bei dir aus?
Erstmal moin moin. Und wir haben ja die letzten Wochen gelernt, dass der Alex eigentlich ein sehr erfolgreicher Businessman ist und die ganze Zeit um die Welt travelt. Und bei einem einem seiner Ausflüge ist er leider den Mount Everest runtergefallen und jetzt ist er so ein bisschen bettlägerig.
Ich hab dich auch gern.
Aber das wird wieder.
Ja, ey, aber lass uns damit ganz gerne starten. Das passt eigentlich irgendwie doch ganz gut. Also, ich hatte einen Arbeitsunfall und bin ein bisschen bettlägerig. Das passt ganz gut. Ich habe mir wahrscheinlich ein Band, also das Innenband am Knie abgerissen und eventuell noch Meniskus und Kreuzband. Das wird sich noch zeigen, weil ich noch keinen MRT-Termin hatte. Und wir hatten ja schon 100-mal drüber gesprochen, über ne, wie wird sich AI die Zukunft verändern und wie wird KI letztendlich auch das Arbeitsumfeld verändern. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob du das warst oder ob ich das irgendwo mal gelesen habe, ich glaube, du hast mir das mal geschickt, hat jemand halt gesagt, dass gerade Radiologie ein perfektes Beispiel ist, weil das ist was, wo AI oder KI sehr, sehr gut unterstützen kann. Und man könnte meinen, dass dadurch weniger Radiologen auftauchen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, in den Staaten ist das Gegenteil der Fall, dass mehr Radiologen auftauchen. Und wenn du dir versuchst, einen Radiologentermin zu organisieren und das Ganze als Kassenpatient, ja, dann wirst du recht schnell feststellen, das ist eine spannende Angelegenheit. Und das, obwohl wir hier unfassbar viele Radiologiepraxen haben, also sollte man meinen, das dauert nicht so lange, aber ich hätte jetzt noch Glück, dass ich für Ende Oktober einen Termin habe. Viele sind aber schon das ganze Jahr ausgebucht. Und das wäre eine Entwicklung, wo man sagt, entweder mehr Effizienz und mehr Patienten und dadurch früher Termine oder halt mehr Praxen, weil man mit weniger Personal die gleiche Patientenschlagzahl schaffen könnte, dass sich eine Praxis aufzumachen lohnt. Und das wäre eine grandiose Entwicklung, weil gerade da, finde ich, kann KI total helfen, dass medizinische Grundstandards sozusagen, die wir früher auch mal hatten, ich meine, ich habe mir in der Schulter auch schon mal zwei Bänder gerissen, das ist jetzt aber 6 oder 7 Jahre her bei einem, Skiurlaub, aber ich war wandern. Ich mache immer einen Tag Pause mittendrin, damit ich nicht übermütig werde. Und an dem Tag bin ich beim Wandern ausgerutscht und habe mir zwei Bänder in der Schulter gerissen. Ist auch so eine Long Story. Auf jeden Fall, da hatte ich halt irgendwie, als ich wieder zu Hause war, noch in derselben Woche einen Termin bekommen. Und jetzt wartest du einfach 3 bis 4 Wochen. Das ist halt wirklich Wahnsinn, was sich da verändert hat.
Ich finde das wahnsinnig, dass du überhaupt warten musst auf einen Arzttermin. Also in meiner Welt funktioniert das ja so, dass du bei so einem Notfall, auch wenn du jetzt sagen willst, das ist kein Notfall, bei sowas in ein Krankenhaus Notaufnahme fährst und dann behandeln die dich da. Also ich hatte das, keine Ahnung, ich hatte damals Arm gebrochen, ich hatte Bänder überdehnt ordentlich, ich hatte Rippen angeprellt und eigentlich immer konnte man alles sofort in der Notaufnahme machen. Und deswegen, ich bin richtig schockiert, dass du jetzt 2, 3 Wochen auf einen Arzttermin warten musst. Das ist ja Wahnsinn.
Ja gut, ich muss dazu sagen, ich war halt nicht in der Notaufnahme, sondern bin halt so zum Arzt gegangen, getragen worden, sagen wir es mal so. Wäre ich ins Krankenhaus gegangen oder gekommen, hätte sich das wahrscheinlich anders dargestellt. Ist jetzt halt so.
Okay, ja. Aber die Fachkräftemangel bei Ärzten ist ja ein bekanntes Problem, ne? Es drückt sich ja bei den Fachärzten daraus, dass du halt teilweise sogar monatelang warten musst als Kassenpatient. Und bei den Krankenhausärzten, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ist es leider so, dass du so 50-50 Glücksspiel hast, ob du jetzt bei der OP, ob der jetzt aus Versehen statt in deinen Bauch, in dein Bein schneidet, überspitzt gesagt, weil die Kompetenz da halt leider sehr runtergegangen ist. Und das ist nun mal die Wahrheit. Ich habe das mit meiner Mutter in den letzten Monaten leider auch schmerzhaft erleben müssen. Und ich habe auch so viele Berichte im Internet gesehen. Natürlich, das kann alles ein Bubble-Bias sein, aber man hört immer mehr hier in Deutschland, dass die Qualität der Krankenhausärzte extrem runtergegangen ist. Und das ist halt sehr, 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 sehr traurig. Und ich habe jetzt heute im Radio noch gehört, und das hat mich ja wirklich schockiert, da man versucht ja, wir haben ja dasselbe Problem eigentlich bei den Krankenkassen, wie wir haben bei den bei der Rentenversicherung, bei Rente, dass nun mal jetzt immer mehr alte Leute da sind und weniger junge Leute, die das Geld dafür erwirtschaften, die Beiträge. Und weil man jetzt die Krankenkassenbeiträge nicht noch weiter höher setzen will, was man eigentlich machen müsste, weil es halt immer mehr alte Leute geben, die nur konsumieren quasi, um das jetzt mal hart auszudrücken.
Aber die Kosten wurden gehoben.
Ja, ja, nur jetzt im nächsten Jahr will man die nicht mehr anheben. Und was macht man stattdessen? Man hat geguckt, wo ist das größte Einsparungspotenzial? Und ich glaube, 1,2 Milliarden weniger sollen jetzt die Krankenhäuser bekommen. Die sollen die Entschädigung für die Krankenhäuser werden runtergesetzt. Und ganz ehrlich, ich sag dir, das wird nicht gut gehen. Wir haben schon so einen Druck in den Krankenhäusern, die sind schon alle komplett kaputt. Und ich glaube nicht, dass du da noch weiter Geld einsparen kannst. Und das ist eine Grundversorgung.
Ja, also pass auf, jetzt wird es schon fast ein bisschen schwierig, weil wir voll von dem Thema wegkommen, wo wir darüber reden wollten. Aber ganz kurz, also ich glaube erstens, dass sie die GKV-Beiträge nächstes Jahr wieder erhöhen, wenn ich das richtig gehört habe, also für die Spitzenverdiener ja im Kern.
Ich habe gerade gehört, dass man die jetzt stabil halten will. Deswegen senkt man die.
Ja, man will sie stabil halten. Ja, okay, danke für nichts. So. Das ist eine nichts aussagende Aussage, macht auch Sinn. Das sagt gar nichts aus. Die werden nächstes Jahr noch mehr Probleme haben, weil jedes Jahr der demografische Wandel führt jedes Jahr zu steigenden Problemen. Da kannst du die Uhr nachstellen, dann werden sie nächstes Jahr wieder feststellen, wir haben zu wenig Geld und dann werden sie nächstes Jahr wieder hingehen und werden sagen, naja gut, dann müssen wir die Beiträge doch erheben. Also nur weil sie es nicht wollen, heißt es noch lange nicht, dass sie es nicht machen. Aber was anderes, man kann bei Krankenhäusern, glaube ich, wirklich gut sparen, indem man aber so ein bisschen die
Struktur... Das macht doch niemand. Das wird doch nicht für eine Effizienzsteigerung sorgen. Das wird dafür sorgen, dass noch mehr gespart wird.
Nein, pass auf, ich rede nicht von der Effizienzsteigerung bei den Krankenhäusern. Ich rede davon, dass man die Krankenhaussituation verändert, indem man zum Beispiel die Bettenanzahl pro Pfleger verändert oder indem man halt hingeht und sagt, pass auf, generell gibt es weniger Betten und es gibt weniger den Anreiz, alles zu operieren. Weil man auch so ein bisschen gucken muss, macht die Operation überhaupt Sinn oder nicht. Ja, also dass man so ein bisschen die finanziellen Anreize für die Krankenhäuser aus der Sicht der GKV verändert, weil das dazu führt, dass es einen Strukturwandel in den Krankenhäusern gibt, pro Patient und auch pro Pfleger. Weil wir geben das meiste Geld aus und haben also mittlerweile in Europa mit die schlechteste Behandlung. Ja. So. Und das liegt nicht daran, dass wir das Geld dass wir zu wenig Geld haben, sondern dass wir das Geld halt einfach zum Fenster rauswerfen für falsche Maßnahmen, falsche Operationen oder ähnliches. Ich meine, ich sage jetzt mal böse, ja, aber Oma Lieschen mit 78 oder 87, 89 Jahre, was weiß ich, braucht nicht zwingend jedes Mal eine neue Hüfte. Ja, ja, das wird ja noch gemacht. Das wird nach wie vor noch gemacht. Und da kann man vielleicht so ein bisschen gucken, ist die Operation überhaupt förderlich für die Lebensqualitätssteigerung? Weil wenn jemand eh bettlägerig ist, braucht er keine neue Hüfte. Ja, es soll natürlich schmerzfrei sein oder schmerzarm, das ist alles klar. Und es geht immer noch darum, menschlich und moralisch auch zu behandeln, auch keine Frage. Aber es gibt da eine Menge zu tun. Wenn du dich dafür oder irgendwer anders ausgiebiger interessiert, ich weiß nicht, welche Folge das ist, ich schreibe es aber in die Shownotes. Es gibt eine ultra ausführliche Podcast-Folge von Daniel Stelter, Beyond the Obvious, mit dem Chef der TKK, der Technikerkrankenkasse. Der ist richtig, richtig gut.
Der ist auch bei
und da sind mag sein, vielleicht hörst du ihn dir vorher an, bevor du losschimpfst. Hör rein.
Aber natürlich ist es ja biased. Wenn ich einen Podcast von Sam Altman höre über AI, ist es auch biased.
Ja, das ist alles richtig, aber also in dem Podcast geht es ja darum, wo können wir Kosten sparen und
ja, ja in seinem Interesse, Kosten zu sparen.
Ja, na klar, Fabian, die Krankenkassen sind pleite. Ja, ich weiß. Die müssen Kosten sparen. Ja auch, was sollen die? Ja, es geht aber darum, und das ist auch in deinem Interesse, Staatsstrukturen aufzulösen. Ja, bitte. Ja? Und ja, also hör erst rein und dann polter los.
Nee, also von mir aus ganz ehrlich, von mir aus können wir Krankenkasse komplett sein lassen. Und ich muss diese 15% nicht mehr zahlen und ich werde schon irgendwie überleben. Mir scheißegal, ich brauche dieses Solidarsystem nicht. Aber
Ich finde, das Solidarsystem an sich ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wir brauchen keine 178 Krankenkassen, da reicht eine gesetzliche Krankenkasse, die für alle gleich
ist. Das Problem ist da, glaube ich, auch wieder ganz, ganz viel Bürokratie am Ende, wie überall. Und es ist schon so, natürlich ist es gut, dass wir so ein Sozialsystem haben, so ein Auffangnetz. Schon gerade bei Gesundheit ja eigentlich auch etwas ist, was so staatlich noch reguliert werden könnte. Aber es wird halt wieder schlecht gemacht. Und was ich sehe halt, dass wir 15% oder ich glaube mittlerweile sind es eher 16% unseres Einkommens abgeben. Und trotzdem haben wir eine katastrophale Gesundheitsverordnung, wo es ein Casino gleiches Erlebnis ist, in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden.
Ja. Lass uns hier einen Cut setzen, sonst wird das ein stundenlanger Podcast. Ich stimme dir im Kern zu. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass einfach KI grundsätzlich dazu führt, dass sich für alle die Situation verbessert, weil weniger Bürokratie, mehr Patienten, schnellere Versorgung und KKG. Und würde jetzt den Schwung weg von Radiologie und KI hin zu so kleinen Mini-Alltagshelden setzen, weil wir reden immer nur so über dieses große Ganze und was könnte und was wäre, aber es gibt ja auch viele Kleinigkeiten, die jetzt schon im Alltag einfach richtig gut funktionieren. Und was ich zum Beispiel jetzt ultra liebe, und du hast das jetzt ja auch schon ein, zwei Mal gemacht, und wir haben es auch zusätzlich abonniert, wir streuen unseren Podcast über Podigee. Ich glaube, das machen die meisten Leute ja auch. Und bei Podigee laden wir sozusagen alles hoch, also auch Überschrift, Shownotes und alles, was dazu gehört. Und jetzt gibt es die Podigee AI, ja, und das ist, ja, letzten Endes wird es einfach ein Transkript erstellt und dann werden die ganzen Sachen vorausgefüllt. Aber das muss unfassbar gut gefeintuned sein, weil das klappt richtig, richtig gut. Und das nimmt uns so viel Arbeit ab, oder mir, weil im Regelfall mache ich ja die Nachbereitung, du unterstützt häufig, aber lass mich mal ungelogen sagen, Nachbereitung von einem Podcast, je nachdem wie lange die Folge ist, ist nochmal, mittlerweile beim Schneiden bin ich schneller geworden, aber ich würde sagen so 1,5 bis 2 Stunden auf jeden Fall pro Folge. Und die sind jetzt einfach per Klick weg, weil das alles übernommen wird von Podigee AI, und das ist so geil, das funktioniert so gut, das feiere ich richtig.
Mega gut, ja. Also ich habe das ja auch, ich habe ja jetzt auch schon 2 Folgen gemacht und mir ist es auch aufgefallen, dass das wirklich sehr, sehr viel Zeit wegnimmt und dass das sehr effizient ist. Der scannt ja einmal die gesamte Folge und dann kannst du daraus Titel und Shownotes vor allem generieren. Und ich fand das sehr, sehr gut, auch Kapitelmarken und so. Und das funktioniert auch gut. Also so schon gerade die Shownotes, die Links, die ihr raussucht, die passen eigentlich zu 90% immer. Das ist eine sehr, sehr gute Effizienzsteigerung.
Ja, voll. Man guckt nur noch drüber. Das Einzige, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist Alternativvorschläge. Weißt du, dass er sagt, pass auf, das ist, also er sagt ja, das ist die Überschrift, das ist der Untertitel, das sind die Shownotes, das ist die Beschreibung. Aber dass du dann halt sagen kannst, ich finde die Überschrift okay, aber nicht perfekt, mach mal andere Vorschläge. Kannst du nicht noch mal generieren? Das kannst du. Geht das nicht? Der generiert das und dann ist es quasi fertig. Das ist dann die Generierung. Ich meine, du kannst jetzt, dann nimmst du die Überschrift und denkst dir entweder selber eine aus oder nimmst irgendeine andere KI und machst daraus dann eine neue Überschrift. Du kannst es ja individuell anpassen. Aber das wäre noch so ein kleines Ding, wo ich sage, das würde ich bei Podigee noch feiern. Was übrigens jetzt ja auch neu sind, wie du schon gesagt hast, Kapitelmarken, Transkripte. Ja, also das sind jetzt alles Sachen, die hatten wir ja vorher nicht, weil es ja noch mehr Zeit gefressen hat. Das habe ich ganz am Anfang mal gemacht, dann irgendwann nicht mehr, weil es einfach Kosten-Nutzen überstiegen hat. Die sind jetzt alles wieder da, weil es halt durch die AI in wirklich, ich weiß nicht, 3-4 Minuten generiert ist. Ja, und in der Zeit musst du ja nicht mal da sitzen. Hast das Browserfenster von Podigee auf, lässt das erstellen und gehst ins nächste rüber. Ja, und dann wird das schon fertig gemacht. Gehst ins nächste Podcast, also ins nächste Chatfenster, weißt du, das ist eine gute Überleitung, weil ich häufig mittlerweile ja Gemini, mein Mini-Ökosystem zu Hause eingebunden habe und ich das viel für Mail und Kalender nutze. Und gerade für Kalender ist das so chillig, weil ich teilweise dann ja auch mal ein Foto habe, wo Termine drauf sind oder irgendwie sind auf einem Zettel handschriftlich so 4, 5 Termine draufgeschrieben, abfotografiert, einfach Gemini zugerufen und der trägt die Sachen in meinem Kalender ein. Das ist so geil und das funktioniert so einwandfrei, das feiere ich richtig.
Ich brauche das auch.
Ja, du musst das mal nutzen. Und genauso wie Gemini in Mail. Weißt du, du hast dann, schreibst einfach die E-Mail grob vor, wie du sie haben willst, dann klickst du auf Polish und dann macht dir daraus eine komplette fertige E-Mail. Und jetzt mal Hand aufs Herz, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen Business ist, alle schwafeln doch nur irgendwie groß drumherum und keiner würde so, wie er die E-Mails im Business-Kontext schreibt, irgendwie wirklich groß reden. Das ist immer so dieses Überfreundliche und Höfliche. Was ja auch alles cool ist, mache ich ja auch nicht anders und man freut sich auch über diese E-Mails und das ist halt dieser berufliche Charakter. Aber das kann Gemini genauso gut. Und dann schreibst du einfach nur deine 5 Stichpunkte raus und dann klickst du auf Polish und dann hast du die fertige E-Mail. So, das ist voll geil, das spart halt viel Zeit.
Hast du gerade gesagt, du freust dich über diese E-Mails?
Ja, es ist schon schön, wenn du eine vernünftige E-Mail bekommst, wo nicht nur einfach ein Satz drin steht.
Echt? Finde ich nicht. Also wenn mir einer so eine E-Mail schickt, so in 5 Absätzen, so eine Aussage,
nee, dann bin ich auch raus. So,
warum? Schreib doch einfach, nee, yes, we can do that.
Schon gerne kurz und knackig, yes. Aber wenn mir so aus dem Nichts einer eine E-Mail schreibt und da steht dann einfach nur so random irgendwie ein Satz drin, weiß nicht, wie ein X-Kommentar, naja, dann verliert es so ein bisschen die Seriosität.
Seriosität ist mir egal.
Weiß ich nicht. Das kannst du machen, wenn du eine große Firma bist, ja? Also, wenn dir jetzt auf LinkedIn eine große KI-Firma schreibt und die machen das nicht so richtig seriös, dann würdest du sagen, scheiß drauf, ich höre es mir trotzdem an. Macht das irgendein anderes Startup, von der du noch nie gehört hast, wirst du dir das
safe. Es kommt immer drauf an. Also, ich bin ja auch im Dienstleistungsgeschäft. Und da natürlich, da arbeite ich auch so seriös. Aber in der AI-Bubble jetzt mit Nex, und du siehst das ja auch in der Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern, das ist ja schon locker. Wir kommunizieren mit denen auf Slack und dann reagieren voll. Die mit dem Herz und was weiß ich nicht alles. Und das feiere ich eigentlich schon mehr. Natürlich, wenn du jetzt mit einem 60-jährigen Geschäftsführer von einer deutschen Firma, die, keine Ahnung, Autoteile herstellt, klar, da muss er erstmal seriös sein. Aber ich finde das eigentlich immer cooler, wenn man so lockerer agiert und wenn man einfach so auf ein Ziel hinarbeitet und direkt kommuniziert und nicht dieses Geschwafel drumherum, das nervt mich immer.
Das Lockere mag ich dann auch, wenn man schon mal Kontakt hatte. Aber aus dem Blauen heraus eine lockere Ansprache finde ich weird.
Na, ich weiß nicht. Also,
da bin ich
old. Du Konservativer, du. Wenn ich mir so vorstelle, jemand pitcht jetzt an mir irgendwas, ey, ich würde doch den, der mir sagt, hey Fabian, ich habe diese geile Software entwickelt, schau dir das mal bitte an. Beste Grüße, würde ich doch mir eher angucken, als jetzt wieder so eine langweilige Sales-Mail, die 1000 Zeichen hat und wo mir das vielleicht solltest du das zensieren, aber ja. Ist doch so. Ja,
danke. Danke für diese kleinen Einwand. Ey, da musst du jetzt ein bisschen differenzieren, ja, weil jetzt hast du gesagt, da pitcht mir irgendjemand eine Idee. Ja, natürlich, das willst du auch ein bisschen lockerer, weil du willst da jetzt, also das passt einfach zu der Situation, ja. Aber jetzt mal angenommen, du kaufst dir, weiß ich nicht, unwahrscheinlich jetzt bei dir, aber sagen wir jetzt mal, du kaufst dir irgendwie ein Auto und dann kriegst du von Audi eine E-Mail, weil irgendwas muss neu gemacht werden und die schreiben dir, ey Fabian, komm mal rum, wir haben Mist gebaut bei deinen Gurten, die müssen wir nochmal austauschen. So. Oder würdest du da dann eher so denken, ey, ich bin, weiß nicht, da schon irgendwie das Interesse, dass es eine einigermaßen Standard-E-Mail ist nach einem Format, wie man sich das wünscht?
Ich würde mir das Lockere da auch wünschen, aber ich weiß natürlich, dass das unrealistisch ist. Das kannst du natürlich nicht bringen. Kannst du nicht, aber ich hätte da nichts gegen. So. Also ich sehe das mittlerweile, ich war da auch mal anders, wo ich noch jünger war. Ich glaube, wenn du
du bist 21.
26. Aber ich glaube, wenn du so 18, 19 bist, ne, dann denkst du so, ich bin jetzt erwachsen. Und ich möchte jetzt auch, dass ich gesiezt werde. Ich möchte jetzt, dass man mich ernst nimmt. Weißt du?
Nein, das meine ich gar nicht.
Lass mich kurz reden. Ich hatte das damals so. Ja, schwer. Aber mittlerweile bin ich, ich liebe das, wenn es lockerer ist. Und ich sehe das so ein bisschen wie die Legende himself, die mit Sam Altman mittlerweile sehr, sehr gut befreundet ist. Frank Thelen, der sagt, ich duze einfach jeden. Und ich mache das mittlerweile auch.
Ja, finde ich unhöflich. Kann man machen. Konservativ. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn ich geduzt werde, aber ich laufe nicht durch die Gegend und duze einfach jeden, finde ich einfach unnötig.
Ja,
aber so ist das mit 21, so da ist man halt auch noch nicht. Ein bisschen jung und
aber
forscht.
Ich mache das bei uns in der Tech-Bubble, mache ich das. Ich gehe jetzt nicht raus und rede mit den Hotelchef, der 63 ist, sage ich sofort, hey du, was geht, mein Homie? Aber...
Ja, aber davon rede ich ja. Dass du natürlich, ey, du kannst ja auch locker eine gute Du-E-Mail formulieren, die aber trotzdem auch einfach eine normale E-Mail ist.
Ja.
So, das ist ja das, was ich meinte. Und das ist ja mit Gemini. Du kannst deinen X-Kommentar, so wie du ihn sonst auch rausfurzt aus deinem Kopf, einfach dann in Gemini werfen und der macht daraus aber eine E-Mail. Mit Hallo XY, darum geht es, vielen Dank, bin erreichbar mit freundlichen Grüßen. Oder viele Grüße oder liebe Grüße oder Kuss auf die Nuss, was auch immer du da haben willst.
Das würde ich niemals machen.
Hätte ja sein können, du stehst ja so aufs Lockere. Aber weißt du, das meine ich damit.
Ja, ich weiß schon. Und wie wir uns wieder in dieses Detail verrannt haben, weißt du.
Okay, ich wollte darüber nur ganz kurz sprechen. Es wird schon wieder 5 Stunden Podcast, weil du auch einfach so detailverliebt bist. Ja. Weißt du was? Guck mal, du bist auch so detailverliebt. Ne?
Ja.
Dann gönn dir doch jetzt mal eine Runde Suno.
Suno, Musik. Die haben jetzt das V5-Model rausgebracht.
Moment, erklär erstmal kurz, was Suno überhaupt ist, weil ich nicht weiß, ob ihr...
Du kannst, bei Suno kannst du, ist eine App, gibt's im Web, suno.com und gibt's auch als Handy-App und du kannst da quasi deine eigenen Lyrics reintun und dann bestimmen, was für ein Stil das haben soll. Und dann damit Musik erschaffen. Du kannst aber auch einfach nur beschreiben, wie das Lied sein soll. Und dann generiert der die Lyrics selber. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich nehme immer meine eigenen. Oder die meisten Leute nehmen, glaube ich, von ChatGPT Lyrics. Aber das ist nicht so gut, weil LLMs können auch keine Rhymes schreiben. Aber anyway, auf jeden Fall kannst du da deine eigene Musik mitmachen. Und mittlerweile ist das auch recht ausgereift. Also das Suno V5-Modell, die Hörer, die kennen das schon aus der letzten Folge. Da war nämlich ein Song über die aktuelle AI-Bubble. Generiert mit Suno, war da drin. Und ich glaube, unser Podcast-Intro ist ja auch generiert mit Suno. Yep. Ja, genau, mit Suno V4 war das noch. Und es ist mittlerweile richtig gut und hast du auch solche Funktionen, wie du hast einen Suno Studio, da kannst du die Songs im Nachhinein bearbeiten, also richtig fast wie so ein Musikproduzent kannst du da mittlerweile so rangehen. Du kannst auch die Mid-Stamps kannst du auch raus exportieren, dass du das nachmixen kannst selber. Also das wird immer professioneller und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie gut das mittlerweile ist. Und ich hatte jetzt einen Song generiert vor ein paar Tagen und da merkst du überhaupt nicht, dass es AI generiert ist. Ich finde, man merkt es, wenn man die Lyrics generieren lässt von ChatGPT oder von Suno selbst, dann merkst du das noch, weil Lyrics generieren kann kein LLM bisher. Vielleicht sollte mal jemand eine LLM darauf trainieren. Aber wenn du deine eigenen Lyrics nimmst und du selber schreiben kannst und halbwegs professionell, dann merkst du das nicht mehr. Und ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Also eigentlich, ich erwarte schon, dass Major-Labels wie Universal oder Sony Music, dass sie das auf dem Schirm haben und dass die vielleicht sogar an eigenen Musiklösungen arbeiten und dass wir sehr bald die ersten professionellen Weltstars vielleicht sogar sehen werden, die eine AI sind im Musikbereich. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, wie das künstlerisch enden wird. Ich glaube, solange die Lyrics wirklich noch von Menschen geschrieben werden, hast du immer noch was Neues. Aber wenn auch die Lyrics irgendwann von einem LLM geschrieben werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das künstlerisch langsam ein bisschen abnimmt.
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also, jetzt, das wird schon wieder ein langes Ding. Erstmal Suno, also gehört euch das wirklich? Ich habe mir mit Suno V4 oder uns, habe ich ja auch mal 2 Alben erstellt, weil als ich ganz neu in die Tech-Bubble gekommen bin und ich auch gar keine Ahnung hatte von KI oder wenig, wollte ich einfach so ein paar Sachen lernen. Und dann habe ich einfach zum Lernen, damit ich auf dem Weg zur Arbeit mir einfach Musik anhören konnte, habe ich, das eine Album ist ja über alles Mögliche rund um KI, also Token Predictions oder ähnliches. Und das andere Album hat so alle Größen außer Schmidhuber, den vergisst man natürlich berechtigterweise, weil es ja zu Teil seiner Legende ist, dass man ihn immer nicht auf dem Schirm hat. Aber so, ne, über Satzgeber und Sam Altman, Elon Musk, diese ganzen KI-Größen, also mit jetzt habe ich ein paar nicht genannt, aber ihr wisst, was ich meint. Und darüber geht das andere Album, wo dann so ein bisschen erklärt wird oder erzählt wird, musikalisch auf einem hohen Niveau, was so deren Steckenpferd ist und wofür die, ich sag mal, bekannt geworden sind. Und das klappt richtig gut, das macht richtig Bock, also gönnt euch das auf jeden Fall mal. Und das war noch V4, es ist ja schon Volume 5. Und ich glaube übrigens, also das wird kommen, dass es ein geiles Lyrics-Model gibt. Übrigens, wir haben zu viele Business-Ideen so auch, also als könnten wir eigentlich auch einfach mal hingehen und machen ist ja nicht der Mega-Aufwand. Aber wir haben keine Zeit, keine Lust, wir haben was anderes zu tun, aber grundsätzlich wird es das geben und dann wird es ganz viel AI-generierte Musik geben und ich schwöre dir, die wird richtig gut werden. Aber ich glaube, der Trend wird dann dahin zurückgehen, dass Menschen mehr akustische Musik feiern werden, mehr Live-Musik in einem Café, in einer Bar oder kleine Konzerte und dass die dann verhäuft besucht werden. Also ich glaube, du wirst im Radio und so selber bei Spotify und Co. wirst du ganz viel KI-generierte Musik haben. Aber ich glaube, das wird einen konträren Trend auslösen und dazu führen, dass viel mehr Leute sich wieder Live-Musik anhören.
Das Ding ist, also das auf jeden Fall, weil diese konträre Trends, die sehen wir eigentlich überall.
Ja, deswegen bist du Sorry. Erzähl weiter.
Das kannst du aber raus, Junge.
Muss ich mal gucken.
Du hättest nur eine Sache sagen können, die schlimmer gewesen wäre. Du weißt genau was.
Ja, es tut mir leid, es ist so rausgepoltert. Also, weißt du noch, was du sagen wolltest und wo wir waren?
Ich bin schockiert. let me think about it.
Ja, erzähl.
Ja, wir sehen diese gegensätzlichen Trends sehen wir überall. Und also es gibt verschiedene Musikkonsumenten. Es gibt Leute, denen ist der Inhalt scheißegal. Ich glaube, in Deutschland ist das der Großteil der Leute, weil die hören dann ihr schönes Radio und die hören das dann in Englisch und die verstehen gar nicht, was da überhaupt geschwafelt wird. Und das ist denen egal, weil die Melodie ist schön, aber eigentlich klingt auch alles so ziemlich gleich, was so im typischen deutschen Chartradio läuft. So, das ist die eine Gruppe. Der ist scheißegal, ob das AI-written ist. Weil die checken eh nicht. Könntest da auch irgendeine Fantasiesprache nehmen? Das verstehen die nicht. Das ist so, ja, das ist so der typische Tobias. Und denen ist es egal. Aber es gibt auch Leute wie mich. Also ich höre Musik sehr viel für Inhalt. Ja, ich höre deutschen Hip-Hop und ja, manche Leute würden jetzt sagen, der ist doch immer nur Fick deine Mutter und so. Nein, ist nämlich nicht. Also es gibt halt da eine große Bandbreite an Künstlern und ich höre das sehr viel aus dem Inhalt heraus und der Künstler hat halt sehr oft was zu sagen. Ne? Es gibt da wirklich Künstler, die wirklich aus ihrem Leben auch erzählen und die ihre Gefühle verarbeiten und so. Und für mich wäre zu wissen, dass das AI-written ist, wäre ein Riesenproblem. Aber ehrlicherweise, wenn der Künstler der AI quasi mitgeteilt hat, was sie sagen soll, wäre es vielleicht wieder okay, weil die Wahrheit ist, ich habe dir von meinem Cousin erzählt und mein Cousin ist Ghostwriter. Der schreibt für große deutsche Rapper. Und es ist leider die Wahrheit, dass ein Großteil der deutschen Rapper diese Ghostwriter hat. Viele geben es öffentlich zu, da siehst du das auch. Und sehr, sehr viele, wie auch einer meiner Top-Künstler-Kollegen haben das jahrelang verheimlicht, aber die hatten auch Ghostwriter. Und das war aber trotzdem, die DNA von dem Künstler ist immer geblieben, weil er quasi den Ghostwritern vorgibt, wie sie das schreiben sollen. Wenn das also mit AI-Unterstützung irgendwann gemacht wird, wäre wahrscheinlich trotzdem okay, solange der Mensch immerhin noch den Gedanken dazu hat. Wenn wir aber irgendwann dazu rübergehen, dass wir keine wahren Künstler mehr haben, sondern dass wir nur noch AI-generierte Avatare haben, die komplett aus dem Nichts Songs generieren. Ich glaube, für mich persönlich wäre das dann ein Problem, weil ich habe da nichts mehr, womit ich mich identifizieren kann.
Ja, wie du schon sagst, es gibt sowohl als auch. Ne? Es gibt einfach Musik, die im Hintergrund läuft. Keine Ahnung, ich habe auch übelst gerne hier Peaceful Piano, eine Spotify-Playlist mit einfach nur Klavier gedudelt im Hintergrund laufen, entspannt mich übelst. Und wenn die jetzt AI generiert ist und trotzdem genauso chillig ist, juckt mich das halt null. 100%. Das ist die Frage mit den Höhen und den Tiefen, ob die so gut erreicht werden, aber das wird irgendwann so kommen. Und dann gibt es halt auch Künstler, weiß nicht, ich feiere Prinz Pi.
Auch inhaltlich stark.
Ja, voll. Und ich mag auch einfach seine Rhetorik und seine Inhalte halt, definitiv. Und die würde ich halt, glaube ich, weniger feiern, wenn sie von der KI sind, weil ja, wo ist da die Identifizierung mit einem selber? Deswegen, ich glaube, wir werden beides erleben. Ne? Wir werden, wir werden beides vermehrt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch irgendwann Künstler gibt, die halt sagen, mich kann man gar nicht hören. Oder ich verkaufe nur Schallplatten oder so, um so ein bisschen dieses Besondere wieder zurückzugewinnen. Also, weißt du, sich wieder rat zu machen. Menschen werden, weil du hast alles immer verfügbar und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen anfangen, sich rat zu machen und dann halt zu sagen, pass auf, du kannst mich nur live hören oder auf Schallplatte. Und gut,
die Wahrheit ist, dass das große Geld im Musikgeschäft sowieso mit live gemacht wird, mit großen Tourneen bei großen Künstlern.
Ja.
Und weil durch Streaming du halt einfach nicht mehr an das rankommst, was damals normal war, wo du noch hunderttausende Platten verkauft hast. Und von daher könnte das vielleicht für die Musikindustrie ganz gut sein, wenn Leute dann auch wieder mehr zu Konzerten gehen. Aber mal gucken, wir werden bestimmt auch Live-Auftritte von AI-generierten Avataren sehen. Es gibt, ich glaube, aus Japan gibt es diese Hologramme, die auftreten. Das gibt es jetzt schon und die haben teilweise zehntausende Zuschauer.
Ja, krank, ne?
Ist so.
Apropos krank. Weißt du, wer auch krank geworden ist?
Du.
Ja, das stimmt. Ja, danke. Nein, ChatGPT, du wolltest noch einen kleinen Rant zu Kira loslassen. Weil es ja, also du hattest mir heute auch mal einen Text von ChatGPT zugeschickt. Ich habe es gelesen und ich dachte, 1:1
vor. Ja, es gibt zwei Sachen da, die mich richtig nerven. So, die erste Sache ist, vielleicht hängt beides auch zusammen. Die erste Sache ist, du kannst über nichts mehr mit ChatGPT reden, weil es geht alles durch dieses Safety Model. Und nein, ich versuche nicht, irgendwelchen schmutzigen Sachen mit ChatGPT zu machen. Manchmal frage ich einfach nur nach einem Rat, aber das Safety Model sagt zu mir, nein, ich darf mit dir nicht darüber reden, aber ich kann dir einen allgemeinen Hinweis dazu geben. Mein Gott, ich bin 26 Jahre alt, helf mir doch bitte bei meinem Problem. Das ist viel zu viel geworden. Die haben da jetzt so ein GPT-5 Safety Model drüber gelegt und das ist viel zu eng eingekreist. OpenAI hat doch gesagt, dass wir erwachsene Menschen sind und dass man uns mehr Freiheit geben will und dafür eine Ausweiskontrolle eventuell einführen will. Wo bleibt das denn bitte? Warum habe ich denn jetzt einen Kinder-Account? Also das nervt mich richtig, weil das wurde, zwischenzeitlich wurde es immer besser und jetzt sind die komplett zurückgerudert.
Ja, vielleicht haben die gesagt, ey Mensch, Fabian ist 21, damit ist man gerade so erwachsen in den Staaten. Nein, ey, aber ich weiß genau, was du meinst. Das nervt mich auch am meisten, das habe ich dir auch schon 100-mal gesagt. Ich sage, die sind mir immer, ich sage immer, viel zu woke, jetzt werden sich viele angegriffen fühlen, aber das ist es ja am Ende des Tages, weil du kannst einfach nicht, also vieles kannst du einfach nicht sagen, weil es dann einfach, kriegst keine Antwort, wird zensiert, kann da nicht drüber reden, keine Ahnung. Also manchmal ist es ja auch so, dass dann in Anführungsstrichen politisch brisante Themen einfach nicht angesprochen werden, wo du so denkst, ja, aber es ist halt einfach Politik, die Welt ist halt so beschissen geworden, wie sie ist, so warum darf ich da nicht mit, drüber recherchieren, suchen, Meinung äußern, whatever. Also ich finde auch, das ist, ja, zu viel und ich fand den Ansatz zu sagen, ey, erwachsene Menschen sollten auch sollten auch so behandelt werden und wir sollten denen nicht vorschreiben, was man denkt oder worüber man redet. Aber davon sind sie anscheinend weggegangen, was ich sehr, sehr schade finde.
Ja, es fuckt mich richtig ab. Also wirklich, da bin ich sauer drüber, weil ich war ja der Auffassung, dass es durch GPT-5 wirklich besser wurde. Und ich habe dazu noch das Gefühl, dass mir jetzt gerade GPT-4o untergejubelt wird. Es wird ja von allen Seiten immer gesagt, dass GPT-5 untergejubelt wird, den 4o-Leuten. Aber ich habe das Gefühl, mir wird gerade 4o untergejubelt und es nervt. Es nervt. Und es ist
ja, ist ich hab tatsächlich aber eine gute Nachricht habe ich aber für dich. Du lebst in Deutschland und hast halt sporadisch nur Internet verfügbar und deswegen kannst du gar nicht so oft mit ChatGPT chatten und dann regt dich das weniger stark auf. Ey,
ich bin heute von Unna zurück in meine Heimat gefahren, im Sauerland, und es war eine Katastrophe. Also ich hatte so oft kein Internet. Ich war dabei, ich war am Chatten und dauernd hatte ich kein Internet. Und dann auch wirklich so für 5 bis 10 Minuten, weil wir durch irgend so ein Tal gefahren sind. Aber Hauptstraßen, also wirklich Hauptstraßen, halt so ein bisschen weltlicher, nicht direkt bei einer Stadt. Und ich hatte kein Internet und es macht mich wahnsinnig, wenn du erstmal merkst, wie scheiße dieses Mobile-Netz ist. Ich hatte das letztens schon im Zug gemerkt, wo ich von Hamburg kam, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, da hatte ich teilweise an Bahnhöfen kein Internet. Heute war ich in einem Restaurant, ich war in einem Restaurant und hatte kein Internet. In einem Restaurant? Warum? Ja. Also mitten in der Stadt, wahrscheinlich waren da so viele Leute, dass das Internet ausgefallen ist. Es ist, also das wird auch irgendwie immer schlimmer.
Hast du noch, ja, schlimmer wird es tatsächlich auch. Ganz kurz, hast du Ebays, E+.
Ich habe Vodafone.
Eher Vodafone, ja. Ey, schlimmer finde ich aber auch, ich habe Telekom und die Hunderunde, die ich früher mit meinem Hund immer gelaufen bin, laufe ich ja grundsätzlich auch immer noch, jetzt nur wahrscheinlich erstmal auf Wochen nicht oder Monate. Da hatte ich früher immer Internet und ich habe mit meinem großen Bruder telefoniert, der wohnt halt in Norwegen, deswegen immer über WhatsApp. Kann ich nicht mehr, weil ich habe kein Internet mehr auf der exakt gleichen Hunderunde. Das ist so wirklich Wahnsinn. Und also mobiles Internet, das ist in Deutschland Katastrophe. Wenn ich bei mir in den Garten gehe, habe ich manchmal kein Internet. Und ich wohne jetzt nicht nicht hinterm Berg, sondern eher so Raum Celle Hannover. Also wirklich Mitteldeutschland. Und ja, okay, ist in den Garten kein Internet. Ne? Also das ist schon wirklich
Wahnsinn. Ich wohne hinterm Berg, literally, weil hier direkt vor mir sind überall Berge. Aber trotzdem, das ist keine Ausrede.
Nee, ist es auch nicht. Ich muss immer so lachen, wenn ich dann bei Pierre bin, also in Norwegen. Das eine Mal hat er mich mit dem Schneemobil auf so einen Berg mit hochgenommen, weil er meinte, das ist voll die geile Aussicht. Dann sind wir da mit dem Schneemobil hochgeballert. Es war tiefster Winter und dann stehst du da oben und denkst so, boah, geil, davon muss ich meiner Frau ein Foto schicken. Mach so ein Foto, guck aufs Handy. 5G voller Empfang. Ich drehe mich im Kreis bis zum Horizont. Nicht ein Haus zu sehen. Wirklich nur Wälder und Berge. Es ist, ich glaube, das ist so ein 200-Seelendorf, in dem der wohnt. Da ist gar nichts, keine große Infrastruktur, da ist, es gibt da einfach nichts, das ist einfach pure Landschaft, aber du stehst dann da und denkst, wie kann es sein, dass ich hier überall vollen Empfang habe, das ist wirklich wahnsinnig und guten Empfang, naja, sei es drum, also das wäre, ja,
eine spannende Geschichte. Ich konnte heute froh sein, wenn ich E habe und mit E kannst du nichts mehr machen, weil wir heute für alles so viele Daten verbrauchen. Und es ist wirklich sehr, sehr traurig geworden. Und es wird immer schlimmer. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es schlimmer wird. Wir hatten, glaube ich, mal den Verdacht, dass das am iPhone liegt. Ich glaube nicht, dass es am iPhone liegt. Ich glaube einfach Deutschland, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die da machen. Ich habe vor 1-2 Jahren einen Podcast gehört mit den 1&1-CEO. Der hatte erzählt, dass die eigentlich jetzt eine Mobilfunklizenz bekommen sollten vom Staat. Die sollen das mal bitte machen. Also vielleicht brauchst du einfach nochmal Konkurrenz. Ich hoffe es. Also das ist so. Aber das ist auch, weil das natürlich das alles extrem reguliert. Du hast eigentlich so 3, wie nennt man das bei 3? Nicht Monopolist, sondern?
Keine Ahnung, Tripolist?
Ja, Tripolisten hast du da, weil es gibt ja kein E+ mehr. O2 hat E+ gekauft und dadurch wurde das O2-Netz auch massiv schlechter, weil die diese ganzen E+-Kunden mit auf ihr Netz genommen haben. Ja, und die 3 scheinen dann nicht wirklich zu investieren, zumindest wirkt es so. Und das ist wirklich katastrophal. Also, boah. Es nervt. Und du hast Telekom, ja. Das ist eigentlich das beste Netz Deutschlands. Ich habe Vodafone, sollte eigentlich direkt dahinter das zweitbeste Netz Deutschlands sein. Und trotzdem haben wir diese Probleme.
Ja. Das ist richtig. Also ich habe überwiegend wirklich gutes Internet. Ich bin mit der Telekom auch recht zufrieden. Ich will da nicht schimpfen. Aber also grundsätzlich. Aber es ist halt einfach ätzend, dass du häufig kein Internet hast. Das ist halt, also. Aber das ist ein deutsches Problem. Ich würde sagen, Fabian, mit diesen schönen Aussichten machen wir hier einen Cut und die anderen 2 Themen nehmen wir einfach mit in die nächste Woche. Wobei, die nehmen wir nicht in die übernächste und dann sind sie schon obsolet. Also streichen wir die einfach. Weil nächste Woche wollten wir mal ausführlich über den Aufstieg und Zerfall von Aleph Alpha reden. Und das könnte dann eine längere Folge werden. Müssen wir mal schauen. Die bereiten wir ja noch vor. Und dann, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein.
Der Hintergrund dahinter, warum wir diese Folge nächste Woche machen, ist, dass bei Aleph Alpha jetzt der CEO und Gründer, dessen Namen ich immer vergesse, irgendwie...
Jonas Androulis.
Jonas Androulis.
Also ich weiß nicht, ob man es so anspricht, aber...
Der wurde jetzt entmachtet. Die Schwarzgruppe hat da jetzt zwei eigene CEOs installiert, die das Ganze managen. Und der Jonas Androulis, der sitzt jetzt nur noch, ich glaube, im Beirat oder irgendwie sowas. Also der hat keine...
Nee, der ist jetzt auch ein Teil von Research, ist er, glaube ich, jetzt
mit drin. Nee, ich glaube, der ist jetzt im Beirat oder so. Irgend so ein Rat ist der jetzt mit drin, wurde da versetzt. Der hat...
Er hat auf jeden Fall keine,
es ist nur noch
richtig, keine wichtige Entscheidungsbefugnis. Genau.
Und darüber, deswegen machen wir jetzt eine Folge, die recherchieren wir auch ganz gut, vor allem der Alex, der steckt da gerade sehr viel Arbeit rein, über den Aufstieg, den es nicht so wirklich gab und vor allem dem Fall von Aleph Alpha.
Ja, vor allem, vielleicht dazu einen kleinen Teaser, fand ich es auch spannend, es gab ja diese 500-Millionen-Deal-Geschichte, wo ja alle gedacht haben, boah, eine halbe Milliarde, Wahnsinn. Und wenn man dann mal reinguckt und stellt fest, dass gerade mal ein Fünftel des Geldes wirklich Geld war und der Rest einfach nur geschustert, dann ist das aber schon Wahnsinn. Aber da reden wir
nicht. Ehrlicherweise ist es gerade bei allen AI-Deals so.
Ja, aber das schon vor zwei Jahren. Ja, auf jeden Fall. Das wird es gewesen sein. Ich muss sagen, übrigens im Bett eine Folge aufzunehmen, ist auch eine besondere
Art. Kannst du ja jetzt öfter machen.
Ja, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Also so viel ist mit Bewegen noch nicht drin. Ganz charmante Grüße, lasst euch nicht ärgern. Bis dann.
Ciao.
Ja, ja, genug gegrübelt, jetzt wieder Füße hoch, bis bald auf dem Kanapé. Bis bald auf dem Kanapé.